ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Der deutsche Staat ist 30 Jahre auf Verschleiß gefahren, hat 30 Jahre so gut wie nichts in Klimaschutz investiert, hat das Bildungssystem verfallen lassen, die Infrastruktur verfallen lassen. Und jetzt zu sagen, ja, ist so Pech gehabt. Nee, wir brauchen jetzt eine Initiative, um die Defizite der Vergangenheit aufzuholen. Sonst kommen wir in Deutschland wirtschaftlich nicht wieder auf den grünen Zweig.
10 Milliarden wollen wir Intel subventionieren. Mhm. Eine einzelne Fabrik. Der Bund schiebt überall Geld rüber, indem er glaubt, er sei der bessere Unternehmer. Der Staat ist kein Unternehmer, er muss anders wirtschaften.
Letztendlich ging's ums Geld. Der Ampelbruch ist einige Wochen her, der Wahlkampf läuft an und wir wollen im zweiten Gedanken heute nochmal über das Instrument diskutieren, an dem die Ampel höchstwahrscheinlich zerbrach und das nun auch den Wahlkampf bestimmt. Die Schuldenbremse. Und ich diskutiere darüber mit Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Manfred Schäfers, Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, schließe mich dem an.
Mein erster Gedanke zu diesem Thema heute ist relativ simpel. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn die Schuldenbremse der bestimmende Faktor im Wahlkampf ist und wir heute darüber diskutieren, dann sollten wir nochmal erklären, wie die Schuldenbremse eigentlich funktioniert, warum es sie gibt. Und deswegen ein kurzer Exkurs zu Beginn dieser Sendung. Die Schuldenbremse wurde 2009 beschlossen. Sie ist im Grundgesetz verankert. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um sie zu ändern. Und aktuell erlaubt die Schuldenbremse dem Bund eine strukturelle Neuverschuldung von 0,35% des BIP, also der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. Das heißt also, der Bund darf durchaus neue Schulden machen, ist darin allerdings beschränkt. Die Länder dürfen seit 2020 gar keine neuen Kredite aufnehmen. Allerdings gilt sowohl im Bund wie auch in den Ländern, dass in konjunkturell, also wirtschaftlich schwachen Phasen, Netto-Kreditaufnahmen möglich sind. Und es gibt die Möglichkeit, das kennen wir zum Beispiel aus der Corona-Pandemie, die Schuldenbremse in Notsituationen wie etwa einer Pandemie auszusetzen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, die Schuldenbremse in dieser Form, 0,35% des BIP, ist das aktuell sinnvoll, Herr Fratscher?
Nein, es ist nicht sinnvoll, weil in diesen Zeiten der deutsche Staat sehr viel mehr investieren muss. Wir haben also riesige Rückstände, beispielsweise bei der Infrastruktur. Wir sehen es bei den Straßenbrücken, die verfallen sind. Wir haben ein immer schlechter werdendes Bildungssystem. Auch das hat sich über 20, 30 Jahre aufgebaut. Die Unternehmen schaffen die Transformation nicht, weil ihnen zum Teil eine digitale Infrastruktur fehlt, weil Energiekosten zu hoch sind, weil die Energieinfrastruktur fehlt. Also in diesen schwierigen Zeiten muss der Staat mehr in die Zukunft investieren. Und das ist übrigens auch klug von einer Verschuldungsperspektive gesehen, denn wie jedes Unternehmen muss ich ja erstmal investieren. Also ich heißt, muss erstmal Kredite aufnehmen, muss mich erstmal verschulden, um etwas produzieren zu können, um leistungsfähig zu werden. Und das Gleiche gilt für den deutschen Staat. Die Schuldenbremse heute hindert den Staat daran, Zukunftsinvestitionen zu tätigen in die Dinge, die ich erklärt habe, Infrastruktur, Bildung, Innovation, auch Klimaschutz. Und damit richtet er letztlich einen erheblichen Schaden an, weil damit die Gefahr ist, dass Unternehmen pleite gehen, dass Arbeitsplätze verloren gehen und dass Deutschland eben nicht zukunftsfähig wird.
Herr Schäfers, Ihre ersten Gedanken zur Schuldenbremse in dieser aktuellen Form?
Erstmal zu Herrn Fratscher. Ich sehe es natürlich anders, deswegen sitze ich ja auch hier. Der deutsche Staat hat nicht zu wenig Geld. Wir haben Steuereinnahmen von etwa 1 Billion Euro. Das ist relativ viel Geld. Wir sind einer Meinung, der Staat gibt das Geld falsch aus. Jetzt einfach zu sagen, dann lockern wir die Schuldenbremse, damit wir mehr investieren können, halte ich für falsch. Warum haben wir die Schuldenbremse? Die Schuldenbremse ist eine Antwort auf ein strukturelles Problem in der Politik. Politiker denken in Wahlperioden, meistens 4 Jahre. Das führt eben dazu, dass kurzfristige Aspekte überbetont werden, zu wichtig genommen werden. Und deswegen werden langfristige Aspekte eben wie die Staatsverschuldung untergewichtet. Und deswegen haben wir uns eine Regel gegeben, die die Politiker vor sich selbst schützen. Also so ein bisschen, man spricht dann auch vom Odysseus-Effekt. Odysseus hat sich ja auch an den Mast binden lassen, um nicht von den Sirenen verführt zu werden. Und genau das machen wir mit dieser Schuldenbremse. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist sie zu hart oder zu weich. Ich bin eher für eine härtere Lösung. Ich mag einen starken Staat. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber für mich ist ein Staat stark, wenn er handlungsfähig ist. Und handlungsfähig ist ein Staat, wenn er nicht zu stark verschuldet ist.
Herr Fratscher, ist das eine Gefahr der Schuldenbremse, dass sich Politiker, wenn es sie nicht gibt, verleiten lassen, Geld unnötig auszugeben, sich höher zu verschulden?
Ich glaube, Herr Schäfer, wir sehen jetzt schon, wo im Prinzip der Dissens liegt. Nämlich in der Frage, haben wir Vertrauen in den Staat? Und für mich sind die sagen, wir brauchen diese ganz harte Schuldenbremse, die Daumenschrauben, die angelegt werden müssen. Das zeigt letztlich, dass wir dem Staat nicht wirklich trauen, dass er das Richtige tut. Und das ist so eine traurige Botschaft, aber ich glaube, man muss es mal so aussprechen. Eigentlich geht es letztlich darum. Ich bin da nicht so kritisch. Ich habe auch Zweifel. Ich glaube, auch eine Schuldenregel ist gut. Kommen wir nachher noch dazu, weil ich glaube, dass man eine kluge Schuldenregel braucht. Aber mein Dissens ist, dass, wie ich eben sagte, wenn man jetzt die Daumenschrauben anlegt, dann verhindert man, dass letztlich Schulden langfristig sinken können. Und ich glaube, das ist der Denkfehler, nicht bei Ihnen, aber ich glaube bei vielen anderen in der Diskussion, wie ich eben erklärte, vielleicht mal als konkretes Beispiel, wenn der Staat 100 Euro heute an Schulden aufnimmt und das Geld in irgendeine Brücke investiert, die keiner nutzt, dann würde man sagen, ja, Unfug, schlecht, hätte er nicht machen sollen. Wenn er aber 100 Euro in Bildung investiert, also Lehrer einstellt, bessere Bildungsinfrastruktur schafft, dann kriegen mehr junge Menschen eine Ausbildung, eine bessere Ausbildung, haben bessere Chancen, Arbeit zu finden, sind produktiver in ihrer Arbeit, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft erhöht sich, die Leute können mehr Steuern zahlen, die Unternehmen zahlen mehr Steuern. Und aus wissenschaftlichen Studien wissen wir, 100 Euro heute, die der Staat in Bildung investiert, also zusätzliche Schulden macht, langfristig kommen dafür 200 bis 300 Euro mehr an Steuereinnahmen zurück, weil eben der Kuchen größer wird, die Leistungsfähigkeit wird größer. Und darauf müssen wir uns doch fokussieren. Nicht die Frage Schulden ja oder nein, sondern Schulden wofür. Und Schulden, die gut investiert sind in die Zukunft, also auch für künftige Generationen, rechnen sich nicht nur für den Wohlstand, für die Menschen, sondern auch für den Staat, weil er damit langfristig die Schulden reduzieren kann. Und das, wie gesagt, das sind wissenschaftliche Studien, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Schulden, die gut investiert sind in die Zukunft, rechnen sich auch finanziell und helfen, die Schulden zu reduzieren.
Da wären wir ja beim Stichwort Generationengerechtigkeit. Und dieses Stichwort fällt ja auch immer wieder bei den Befürwortern der Schuldenbremse. Die sagen nämlich, eine hohe Neuverschuldung ist schlecht für künftige Generationen. Das belastet die zusätzlich. Jetzt sagt Herr Fratscher aber, naja, wir brauchen die Investition, um diese künftige Generation zu unterstützen. Wie sehen Sie das, Herr Schäfers?
Sowohl als auch in dem Fall. Also wir müssen die künftige Generation schützen, denn also Schulden gibt es ja nicht umsonst. Eine Zeit lang gab es ja so diese Illusion, als wir negative Zinsen hatten. Das war ja ein tolles Geschäft für den Staat. Er verschuldet sich und kriegt dann noch Geld dafür. Das ist aber ein Ausnahmefall. Jetzt sehen wir ja, was passiert ist. Vor 2-3 Jahren hatten wir eine Situation im Bundeshaushalt. Da hat der Bund 3-4 Milliarden für seine Schulden gezahlt im Jahr. So gut wie nichts. Hm. 2 Jahre später waren es 40 Milliarden. Ja, also das sind die Kosten der Staatsverschuldung. Das ist natürlich Geld, was man wunderbar in die Forschung hätte stecken können, um die Universitäten besser auszustatten, um Herrn Fratscher glücklich zu machen. Das Geld fehlt. Ja, und dann haben wir ja auch, das kommt ja noch hinzu, wir sind ja keine wachsende Bevölkerung, sondern wir sind eher eine Bevölkerung mit einem schrumpfenden Erwerbstätigen. Anteil. Mhm. Weniger Leute müssen das schaffen mit ihren Steuern und Abgaben, wovon der Staat lebt. Das heißt, wenn wir diesen Menschen nicht nur dies auflasten, sondern auch noch zugleich diese wachsende Verschuldung, dann ist ihr Spielraum noch enger. Ja, wir schnüren ihnen die Luft ab. Herr Fratscher sagt jetzt, nein, das ist ja gar nicht so, denn dann wir geben ihnen ja mehr Luft, indem wir den Spielraum erweitern, weil die Volkswirtschaft wächst. Wenn es so einfach wäre, wäre ich natürlich voll bei Ihnen. Das Argument ist, wir machen Schulden, wir nehmen das Geld, investieren es entweder in Infrastruktur oder in die Bildung. Und das ist auch alles immer ganz vernünftig gemacht. Wir haben einen Wachstumseffekt und das finanziert sich selbst. Wenn es so wäre, wunderbar. Ich bin etwas skeptisch geworden, wenn wir den Politikern mehr Spielraum geben. Dann wird irgendwie wieder eine Mütterrente eingeführt. Die Rente mit 63 wird ausgebaut. Wir machen eine Haltelinie in der Rentenversicherung. Das heißt, wir sehen ein weiteres Wachstum der Sozialausgaben. Die machen inzwischen fast 50% des Bundeshaushalts aus. Die sind natürlich nicht produktiv und so lähmen wir uns weiter.
Ich gebe Ihnen zum Teil recht, Herr Schäfers. Klar, die Gefahr ist, dass die Sozialausgaben immer weiter steigen. Aber ich glaube, eigentlich geht es in dieser Diskussion eben nicht um künftige Generationen. Das ist immer so für mich ein vorgeschobenes Argument. Wir müssen die künftigen Generationen schützen, indem weniger Schulden gemacht werden. Ich glaube, den künftigen Generationen dürfte es ziemlich egal sein, ob wir 0,8%, 0,9% oder 1,1% der jährlichen Wirtschaftsleistung an Zinsen auf die Staatsschulden zahlen. Sondern die wollen eher gute Jobs haben, Klimaschutz, eine intakte Umwelt, sozialen Frieden, gutes Bildungssystem. Ich glaube, es geht wirklich um etwas anderes, dass nämlich die Babyboomer, die heute die Zügel in der Hand halten, sagen, wir wollen nichts abgeben. Die letzten 30 Jahre nach Fall des Eisernen Vorhangs haben die Menschen in Deutschland heute gesagt, wir wollen uns mal richtig gut gehen lassen. Die Friedensdividende, wir fahren die Ausgaben für Verteidigung zurück, wir bauen die Bundeswehr ab. Wir investieren weniger in Infrastruktur, wir gönnen uns mal so richtig was und geben eben das, was Sie beschreiben, Sozialausgaben hoch. Und das ist das Problem. Wenn wir heute der Staat sagen würde, wir wollen mehr investieren, übrigens dafür muss er letztlich Schulden aufnehmen, das heißt, es bleibt weniger übrig heute für die Babyboomer, für die mitten im Leben stehen, denen es gut geht, weniger übrig, um sich ihren Lebensstandard zu leisten. Und darum geht es eigentlich. Die Menschen, die heute die Zügel in der Hand halten, die Entscheider, die Babyboomer, sagen, wir wollen nichts abgeben, sodass der Staat aus dem Geld, was wir jetzt konsumieren, wo wir es uns gut gehen lassen, eben für die Zukunft in Bildung, in Infrastruktur, in Klimaschutz investiert. Also ich glaube, es ist ein Verteilungskampf, bei dem die älteren Menschen heute sagen, wir wollen von dem, was wir uns in den letzten 30 Jahren gegönnt haben, meiner Ansicht nach exzessiv gegönnt haben, nichts abgeben und dafür muss die künftige Generation leiden.
Herr Schäfer, Sie schauen skeptisch?
Ja, das verstehe ich jetzt nicht, denn es wäre ja nichts einfacher für die Babyboomer, als zu sagen, dann macht das doch. Ich meine, wir treten in 10, 20 Jahren ab, dann habt ihr die Schulden, dann müsst ihr damit fertig werden. Wir gehen so vorher noch in Rente, dann zahlen wir so weniger Steuern. Also nein, ich glaube, es ist eher aus einem Verantwortungsgefühl heraus, dass man sagt, wir haben schon einiges erlebt. Ich meine, was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen die Finanzkrise 2008, 2009. Wir haben gesehen die Euro-Staatsschuldenkrise 2010, 11, 12. Wir haben gesehen Corona. Wir haben gesehen den russischen Überfall auf die Ukraine. Wir haben die Energiepreisexplosion gesehen. Wir haben permanent Krisen. Krisen erfordern einen handlungsfähigen Staat. Wir haben übrigens eine Schuldenbremse, die sehr intelligent ist, die ja dann auch Schuldenaufnahme erlaubt. Wir haben in den letzten 4 Jahren die Verschuldung im Bund um 400, 500 Milliarden Euro gesteigert, also ungefähr um ein Drittel, ja, in 4, 5 Jahren. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Schulden machen. Ja? Dann nochmal, es heißt immer 0,35%, da kann sich ja keiner was drunter vorstellen. Das sind 0,35%, das sind 14 Milliarden. Das ist natürlich nicht viel, aber auch nicht ganz wenig. Aber jetzt zum Beispiel in der Krise sind wir bei einem Verschuldungsrahmen von 50 Milliarden. Also das zeigt ja auch, wie flexibel diese Regel ist. Und nochmal, Sie sagen immer Investitionen, Investitionen. Das hatten wir ja alle schon mal. Wir hatten ja eine Schuldenregel, die baute auf den Investitionen auf. Die war genau diese vermeintlich goldene Regel.
Vor 2009.
Und die hat nicht schlecht funktioniert, Herr
Schäfer. Ja, die hat aber so schlecht funktioniert, dass alle gesagt haben, auch die Ökonomen, funktioniert ja nicht richtig, weil.
Na doch.
Nein.
Funktioniert, klar.
Man hat gesagt Investitionen, aber der Staat investierte. Und jetzt sehen wir ja, wenn die Brücken in 30, 40 Jahren verschlissen sind, müssen sie ersetzt werden. Das heißt, man darf eigentlich dann nicht die Investitionen als Grenze nehmen, sondern müsste die Nettoinvestitionen nehmen, also die Abschreibung rausnehmen, hat keiner gemacht. Also ist ja eigentlich jetzt Konsens, wenn wir wieder mit Investitionen arbeiten, müssten wir mit den Nettoinvestitionen arbeiten. Und dann kommen wir, das sind das marginale Beträge, das sind das 5 Milliarden oder 10 Milliarden, damit kann man ja nichts anfangen. Also deswegen, es ist für mich so eine Ausweichdebatte immer. Anstatt dass man sagt, in diesem Staat läuft einiges schief, ja, wir haben uns selbst gelähmt, indem wir zu viel Regeln haben, indem wir unsere Planungsabteilungen in den Ämtern zurückgefahren haben. Und jetzt ist das Problem immer nur, wir haben kein Geld, also mehr Geld. Nein, ich glaube, das Geld ist nicht die Lösung. Es ist eine Scheinlösung. Damit retten wir uns nochmal 3, 4, 5 Jahre. Aber wir müssen etwas Grundlegendes ändern in diesem Land.
Aber Herr Schäfer, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass zum Beispiel die Babyboomer-Generation viel Erfahrung hätte mit Krisen. Jetzt stehen wir aber wieder vor einer enormen Krise. Wir haben den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und gerade vor dem Hintergrund dieses Angriffskriegs sagen viele, wir dürfen nicht mehr an der Schuldenbremse festhalten. Das Sondervermögen für Verteidigung läuft 2027 aus. Danach muss es aus dem regulären Haushalt bestritten werden. Wir haben das 2%-Ziel der NATO. Vielleicht wird das irgendwann auch nochmal angehoben. Dieses Geld brauchen wir, damit wir uns im Ernstfall verteidigen können. Das ist doch eine Krise, gegen die wir bestehen müssen. Und müsste man da nicht alles Geld, was man hat, irgendwie locker machen?
Ja, genau. Alles Geld, das man hat. Ja, bin ich voll
und
bei Ihnen.
Wir haben dieses Geld
wir haben
nicht.
Erstmal dieses
wir
Geld.
Haben dieses Geld nicht.
Nein, wir haben jetzt erstmal ein Sondervermögen geschaffen.
Das läuft aus.
Sondervermögen sind auch zusätzliche Schulden, 100 Milliarden. Auch Zinsen auf Verteidigungsausgaben sind Zinsen. Ja, man sieht den nicht an, sind das gute oder schlechte Zinsen, sind alles Zinsen. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir nochmal ein Sondervermögen oder stocken wir das auf für die Bundeswehr? Darüber kann man sehr ernsthaft diskutieren, aber für mich gehört das in diese Kategorie Ausflüchte. Man will nicht. Man will diese Fesseln abstreifen. Man will die Ausgaben, die wir im Bundeshaushalt haben, nicht überprüfen. Was sind die Aufgaben eines Staates? Das ist äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Justiz, auch natürlich Bildung, sozialer Frieden. Ja? Aber wir haben das ja völlig pervertiert, indem wir die äußere Sicherheit völlig ausgeblendet haben.
In den vergangenen Jahren.
In den vergangenen Jahren. Also Stichwort Friedensdividende. Wir haben gedacht, wir leben jetzt in der besten aller Welten, wo es keine äußeren Feinde mehr gibt. Justizwesen, es ist teilweise erbärmlich, wenn man sich anschaut, wie die arbeiten müssen. Oder als ich mal eine Verlustanzeige auf der Polizeiwache hier in Berlin abgegeben habe, war ich schockiert, unter welchen Umständen die Beamten dort arbeiten müssen. Also diese ja. Kernaufgaben des Staates haben wir vernachlässigt, indem wir eben Sozialpolitik gemacht haben. Es gab eigentlich fast nur noch Sozialpolitik. Ja? Und ich glaube, hier müssen wir etwas ändern. Und dieses Reden über die Schuldenbremse ist einfach, die Leute wollen so weitermachen wie bisher. Und das funktioniert nicht. Zeitenwende heißt Zeitenwende.
Sie
oder
sagen,
sollte es heißen.
Sie sagen, man muss das Geld nutzen, was man hat. Aber wenn man, also das schlägt ja zum Beispiel auch die CDU vor, das schlägt auch die FDP vor, wobei die CDU sich ja jetzt teilweise auch für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen hat. Aber wenn man das zusammenrechnet, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Bürgergeld wird gestrichen, dann sind das immer noch Milliardenbeträge, die nicht reichen würden, um zum Beispiel das 2%-Ziel der NATO zu erfüllen. Das heißt, es gibt gar nicht genug Geld, was wir aus dem Haushalt. Herr Fratscher, haben wir genug Geld?
Nichts, was man kurzfristig oder mittelfristig mobilisieren könnte. Ich gebe Ihnen natürlich recht, Herr Schäfers, der Staat muss auch besser werden in den Aufgaben, die er erfüllt. Er muss effizienter werden, er muss auch mal schädliche Subventionen streichen. Aber letztlich wird das vorne und hinten nicht reichen bei den Investitionen, die wir heute brauchen. Und die Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Vereinigungen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände sagen, wir brauchen eigentlich jedes Jahr 200 Milliarden plus an zusätzlichen staatlichen, vor allem Investitionen. Ja, dem stehen 14 Milliarden Euro gegenüber innerhalb der Schuldenbremse. Da sieht man die Proportion, dass das, wenn man sich ehrlich macht, vorne und hinten nicht reicht, um eben diese Investition zu tätigen. Und ich glaube, Herr Schäfers, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja,
der Staat muss effizienter werden, muss auch schädliche Subventionen kürzen, aber das wird vorne und hinten nicht reichen, um die notwendigen Investitionen in Sicherheit und Verteidigung, in Bildung, Infrastruktur, Klimaschutz zu tätigen. Und wenn man dieser Logik folgt, die Sie sagen, heißt das, man wird das Land weiterhin vor die Wand fahren, weil auch in der Zukunft das Geld fehlen wird für die notwendigen Investitionen. Und dann nochmals, es ist ja nicht, wollen wir uns das leisten oder nicht, sondern müssen uns fragen, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass viele Unternehmen eben nicht die Rahmenbedingungen haben, die sie brauchen, um in Deutschland zu investieren. Sie werden ins Ausland gehen. Dann werden viele gute Arbeitsplätze verloren gehen. Das heißt, weniger Unternehmen werden Steuern zahlen, weniger Beschäftigte werden Steuern zahlen. Das heißt, der Staat hat noch weniger Geld, kann das, was wir, wo wir uns ja einig sind, was der Staat tun soll, sich noch weniger leisten. Und dann kommt man in genau diese Teufelsspirale, in der wir im Augenblick drin sind, nämlich dass weniger Investitionen des Staates in die Dinge, die wir brauchen, dazu führt, dass die Wirtschaft noch schwächer wird, dass der Staat noch weniger Einnahmen hat, damit noch weniger investieren kann. Und wir müssen diesen Teufelskreis umdrehen in eine Spirale, wo der Staat das Land zukunftsfähig macht. Und das heißt kurzfristig mehr Schulden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die Schuldenregel, wir reden jetzt gleich noch darum, dass man eine klügere Schuldenregel machen kann, aber so wie sie jetzt gemacht ist, ist höchst masochistisch. Wir kasteien uns dadurch, indem wir sagen, der Staat darf alle die Dinge nicht tun. Und natürlich in der Theorie mögen sie recht haben, der Staat hat in vielen Bereichen zu viele Ausgaben. Aber in der Praxis heißt es doch, dass man dogmatisch an dieser Regel festhält, dass wir das Land weiter vor die Wand fahren.
Was sagen Sie dazu? Fahren wir das Land weiter vor die Wand, Herr Schäfers?
Nein, andersrum. Ich glaube, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher und jetzt die Schuldenbremse lockern, um dann weiterzumachen wie bisher und dann natürlich noch ein bisschen mehr zu investieren, fahren wir das Land vor die Wand. Es ist so, Verteidigungsausgaben, das war ja der Ausgangspunkt. Wir haben ungefähr 50 Milliarden momentan im Bundeshaushalt bei einem Gesamtrahmen von etwa 500 Milliarden. Und um auf dieses 2%-Ziel der NATO zu kommen, fehlen im Jahr 2028, ist ja noch ein bisschen hin, 30 Milliarden. 30 Milliarden bei 500 Milliarden. Die Steuereinnahmen wachsen jedes Jahr um 40 Milliarden. Dann natürlich, jetzt habe ich mir mal angeguckt, Subventionen. Vor 6 Jahren lagen die Subventionen des Bundes bei 6 Milliarden. Wie hoch sind sie jetzt? Sagen Sie mal.
Sagen Sie es mir.
45 Milliarden. Ja?
Naja, es kommt aber an, wie man es misst. Ja. Bei klimaschädlichen Subventionen reden wir über 60 so. Milliarden
es
Euro.
Steht im Finanzbericht des Bundes, im ganz aktuellen. Habe ich mir vorgestern für diese Sendung angeguckt. Das zeigt doch einfach, was da schief läuft. Ja, wir geben 10 Milliarden, wollen wir Intel subventionieren. Mhm. Ja, 10 Milliarden, eine einzelne Fabrik. Der Bund schiebt überall Geld rüber, indem er glaubt, er sei der bessere Unternehmer, weil sie sagen, der Staat soll wie ein Unternehmer handeln.
Nee, das sage ich nicht. Das sage ich überhaupt nicht.
Sie haben es vorhin so gesagt.
Nein, habe ich nicht gesagt, überhaupt nicht.
Wie ein Unternehmer muss der Staat investieren. So, der Staat ist kein Unternehmer, er muss anders wirtschaften. Ja, also wenn der Staat versucht, wie ein Unternehmen zu arbeiten, indem er sich die Techniken aussucht, die morgen erfolgreich sind, dann scheitert er regelmäßig. Ja, das ist eine Erfahrung. Die Franzosen haben das ja sehr, sehr gerne gemacht und sie sind damit ja auch oft auf dem Bauch gelandet. Das war ja immer der Vorteil eigentlich von Deutschland, dass wir das nicht gemacht haben. Wir haben gesagt, wir brauchen gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und dann entfaltet sich das und dadurch haben wir ja auch einen starken Mittelstand.
Aber dieser starke Mittelstand, also wenn wir jetzt aktuell auf den Zustand der Industrie schauen, da werden Unmengen an Arbeitsplätzen abgebaut, das sieht ja nicht besonders gut aus.
Nein, weil wir natürlich auch falsche Weichenstellungen machen, indem wir eben sagen, wir haben 10 Milliarden für Intel, damit sie hier eine Fabrik in der Nähe von Magdeburg bauen, aber wir hatten nicht das Geld, 10 Milliarden, um mal die Unternehmenssteuerlast zu senken. Ja, wenn man sich das anschaut, vor 10, 15 Jahren rangierte Deutschland mit seiner Belastung der Unternehmensgewinne im Mittelfeld in den großen Industrieländern. Inzwischen sind wir am Ende. Ja? Japan ist noch, glaube ich, einen Hauch höher, aber nur einen Hauch, ist aber auch ziemlich weit weg. Und sonst sind die alle niedriger. Wir haben eine Belastung von 30%, Frankreich, Spanien, Großbritannien 25%. Ja? Als wir vor 10 Jahren hatte der Bundeshaushalt mächtige Überschüsse, 10, 15 Milliarden. Das hätte man locker machen können. Kein Mensch hat daran gedacht. Und jetzt wird das Geld eben anders ausgegeben. Wir schaffen neue Regulierungen. Dann wird die Wirtschaft aufgefordert, mal zu sagen, worauf man denn vielleicht verzichten könnte. Es wird nichts übernommen. Das heißt, da könnte man doch mal ansetzen. Da müsste man ansetzen. Die Schuldenbremse, das ist ein Ablenkungsmanöver, glaube ich.
Ist es ein Ablenkungsmanöver, Herr Fratscher?
Nein, ich halte dieses, Sie haben es jetzt nicht so gesagt, Herr Schäfer, aber was ich häufig in der Diskussion höre, wir haben kein Einnahmeproblem beim Staat, wir haben ein Ausgabeproblem. Das sind so populistische Behauptungen, Aber dann muss man den Menschen sagen, jetzt sagt mal ganz konkret, wo wollen wir denn Geld einsparen? Man kann einiges Geld einsparen, gebe ich Ihnen recht, Herr Schäfers. Mir würden als allererstes die Subventionen für fossile Energieträger, für klimaschädliche Energieträger in den Kopf kommen. Man kann sicherlich einiges einsparen. Aber nochmals, sagen wir mal konkret, weil Sie eben sagten, Sozialausgaben. Die Sozialausgaben sind zu hoch geworden. Was ist denn der größte Posten bei den Sozialausgaben? Das sind beim Bund die Zuschüsse für die Rente. Ein Viertel, 120 Milliarden Euro, gibt die Bundesregierung jedes Jahr an zusätzliche Steuergelder für die gesetzliche Rente aus. Wollen Sie den Leuten heute sagen, wir kürzen euch mal die Rente? Wir haben eh schon ein extrem niedriges Rentenniveau, 48% des durchschnittlichen Lebenseinkommens ist, was Menschen heute bekommen an Rente. Da hat der Sozialstaat ein Versprechen gemacht. Die Rente ist sicher. Und den Menschen heute zu sagen, ach, du hast ein Jahr, ein Leben lang mal Lucht. Weißt du was, wir haben uns eigentlich anders überlegt, wir geben dir jetzt deutlich weniger. Also da sind Versprechen. Klar, man kann jetzt drüber streiten, hätte man dieses Versprechen machen sollen oder nicht. Ich gebe Ihnen auch recht, man müssen die Rentensystem reformieren. Aber was ich sagen will, ist diese Behauptung, der Staat muss nur mal Geld einsparen, dann klappt das schon. Das ist einfach Populismus und falsch. Man kann Geld einsparen, aber es wird bei weitem nicht reichen, um das, was jetzt ansteht. Und ich will nochmal betonen, der deutsche Staat ist 30 Jahre auf Verschleiß gefahren, hat 30 Jahre so gut wie nichts in Klimaschutz investiert, hat das Bildungssystem verfallen lassen, die Infrastruktur verfallen lassen. Und jetzt zu sagen, ja, ist so Pech gehabt. Nee, wir brauchen jetzt eine Initiative, um die Defizite der Vergangenheit aufzuholen. Sonst kommen wir in Deutschland wirtschaftlich nicht wieder auf den grünen Zweig. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wir brauchen jetzt eine große Investitionsoffensive in diese Dinge. Sonst ist der Zug für Deutschland wirtschaftlich und sozial abgefahren.
Ein Wort zur Rente. Also 120 Milliarden ist momentan der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Was hatte die SPD geplant? Und mit den Grünen und die FDP hätte ja sogar noch mitgemacht. Sie hätten die Rentenausgaben noch mal massiv gesteigert. Irgendjemand sprach von 500 Milliarden Euro über 10 Jahre. Ja, wir reden von einer Zeitenwende, außenpolitischen Bedrohungen. Und dann soll das Rentensystem noch mal so aufgeplustert werden.
Aber nicht über Moment, Staatsschulden, jetzt. Nicht über Staatsschulden, sondern über Beiträge. Die jungen Menschen hätten dafür zahlen
Über müssen. Beiträge, hauptsächlich über Beiträge. Und natürlich auch der Bundeszuschuss wäre auch noch mal weiter gestiegen. Natürlich, der Bundeszuschuss hängt an den Beiträgen, Herr Fratscher, das ist so. Noch einmal, Sie tun immer so, als wenn der Staat unterfinanziert wäre. Wir haben eine Staatsquote von fast 50%. Das heißt, die Hälfte dessen, was im Land erwirtschaftet wird, läuft über den Staat. Da kann mir keiner sagen, dass wir einen Hungerleider haben als Staat. Wir haben einen sehr üppigen Staat. Man muss eben dann mal Schwerpunkte setzen, Sozialpolitik. Ich meine, es ist immer schwierig von außen zu sagen, wo man sparen kann, wo nicht. Aber Elterngeld, es ist eine nette Sache für junge Eltern. Aber ich kenne einige aus meinem Bekanntenkreis, die sind nach Amerika gefahren, nach Australien, nach Neuseeland.
Aber das sind ja wahrscheinlich Einzelfälle. Also ist
Nein, das sind nicht Einzelfälle.
Der Großteil der jungen Eltern ist ja wahrscheinlich angewiesen auf dieses Elterngeld.
Naja, es kann ja auch einer weiterarbeiten, dass also dann beide zu Hause sind. Also wir haben uns sehr gemütlich eingerichtet. Es ist natürlich, wenn man irgendwie spart, neue Schwerpunkte setzt, das ist unangenehm. Ja? Das ist so. Dann gehen die Leute auf die Straße. Das hatten wir doch alles 2003. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Aber es war doch notwendig. Es war eine Art Frischzellenkur für das Land.
Der Investitionsbedarf, hat der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, berechnet, liegt für die kommenden 10 Jahre bei 400 Milliarden Euro. Herr Schäfer, sagen Sie, dass wir dieses Geld tatsächlich ohne Aufweichen der Schuldenbremse bestreiten können?
Ja, natürlich. Ich meine, 400 Milliarden, das klingt jetzt gigantisch. Ja, ist ja auch
Es gibt Schätzungen,
viel.
Die sogar noch weitergehen, ja, 600 Milliarden
zum Beispiel. Mit Schätzungen kann man alles unterstreichen und so. Ich glaube nur den Schätzungen, die ich selber vorlege. Nein, 40 Milliarden im Jahr. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Investitionsausgaben im Bundeshaushalt, 50 Milliarden oder sowas, 60. Letztendlich, das geht schon. Ja, man muss es wollen. Ja.
Aber es ist ja am Ende an nackten Zahlen zu berechnen. Ich würde jetzt aber gerne.
Aber es muss ja finanziert werden. Ich meine, auch Schulden müssen finanziert werden.
Schulden müssen finanziert werden. Und jetzt würde ich gerne mal darauf kommen, was es eigentlich für Vorschläge gibt, wie eine Reform der Schuldenbremse aussehen könnte. Vielleicht auch, Herr Schäfers, wie Sie sich eine kleine Reform vorstellen könnten, wie die aussehen würde. Aber Herr Fratscher, vielleicht erzählen Sie mal, wenn wir an die Schuldenbremse rangehen, wie könnte das aussehen?
Ich halte prinzipiell es für richtig, dass der Staat sich eine Regeln gibt. Also ich bin nicht gegen eine Schuldenbremse, aber bitte eine kluge Schuldenbremse. Erste Element sollte die Unterscheidung sein, wofür gibt der Staat Geld aus? Investitionen sollten ausgenommen werden, eine goldene Regel, also weil sie sich letztlich langfristig selber rechnen, wenn man in Bildung, in Infrastruktur investiert. Zweitens eine Schuldenregel, die nicht bedeutet, dass die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung, wenn das mal die relevante Größe ist, Richtung Null geht. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber wenn man sich bewusst macht, was diese Schuldenregel heißt, es geht ja nicht um Euro. 2.400 Milliarden Euro sind die Staatsschulden, ist das viel oder wenig, sondern es ist ja immer die Frage, wie viele Schulden sind da, was steht denn an Steuereinnahmen oder Wirtschaftsleistung gegenüber? Und die Schuldenregel, die wir jetzt haben, heißt, die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung gehen Richtung Null. Ist das die optimalen Schulden? Nee, sind sie natürlich nicht. Also sprich, wir brauchen eine andere Regel, die nicht sagt 0,0% oder 0,35% relativ zur Wirtschaftsleistung, sondern so stark, wie die Wirtschaft wächst, sollten auch die Schulden maximal wachsen können. Das heißt, eine Deckelung der Staatsschuldenquote bei 60%, nicht höher. Das wäre das zweite Element.
Das ist ja auch das, was, glaube ich, die europäischen Fiskalregeln aktuell vorschreiben.
Ganz richtig? Genau. Ja. Es gibt eben die Unterschiede. Ne? In Europa gibt es ja auch Fiskalregeln. Da will man auch verhindern, dass die Staaten sich zu stark verschulden. Und wir Deutschen glauben, ja, wir können das noch mal viel härter machen. Aber in dem Sinne wirklich auch unsinniger. Also die europäischen Fiskalregeln sind auch nicht ideal. Kann man auch einiges drüber streiten. Aber sie sind zumindest mal nicht so engstirnig und kontraproduktiv wie die deutschen. Also Unterscheidung. Investitionen oder Konsum. Investitionen sollten ausgenommen werden, eher Richtung europäische Fiskalregeln, also dass man das Schuldenniveau stabilisiert. Deutschland hat die niedrigen Staatsschulden bei der G7, also den großen 7 Industrienationen, auch mal als Größenordnung. Wir haben in Deutschland nun beileibe kein Problem mit Staatsschulden. Wir haben eine der niedrigsten Staatsschuldenquoten. Und vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Wir messen ja Staatsschulden heute eigentlich sehr schlecht. Wir messen nur, was der Staat an Verbindlichkeiten hat. Wir wissen ja gar nicht wirklich, oder wissen wir schon, aber wir berücksichtigen nicht, was an impliziten Schulden da sind, nämlich die Versprechen an Sozialausgaben für Rente, für andere Dinge. Das sollten wir auch mit in den Blick nehmen. Aber für mich wären die ersten Elemente eine kluge Schuldenregel, die dem Staat in schwierigen Zeiten die Möglichkeit gibt, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Das ist mein Vorschlag, wie sie reformiert werden sollte.
Eine kluge Schuldenregel, das ist ja vielleicht auch relativ. Ist das eine kluge Schuldenregel in Ihren Augen, Herr Schäfer?
Ja, ich wollte gerade eben auch sagen, da bin ich wirklich mal völlig bei Ihnen, also ja, mit Ihnen einverstanden. Ich bin auch für eine kluge Schuldenregel. Nein, eine Schuldenregel, wir brauchen eine Schuldenregel, die wirkt, denn sonst kann man es vergessen. Dann, denke ich, sollten wir nicht zu viele Schuldenregeln haben, die einander widersprechen. Wir haben eine europäische Schuldenregel und wir sollten uns im eigenen Land dann eine Regel setzen, die dafür sorgt, dass wir das europäische Recht halten. Ja? Und das war genau eigentlich der Auslöser für das, was wir jetzt haben. Denn wenn wir eine Investitionsregel haben, die nicht zu den europäischen Regeln passt, dann haben wir ein Problem.
Ja? Und haben wir das aktuell oder haben wir das aktuell nicht?
Na, jetzt haben wir eine Regel geschaffen, die sich an den europäischen Regeln orientiert. Mhm. Ja? Herr Fratscher sagt, wir laufen gegen Null. Es ist etwas, sage ich mal vorsichtig, leicht übertrieben.
Ja? Nö, das ist richtig.
Nein, wir sind momentan bei 63%. Wir nähern uns wieder von oben der Obergrenze in Europa. Ja? Das heißt, wir liegen nicht drunter, sondern wir liegen immer noch drüber.
Das ist simple Mathematik, Herr Schäfer.
Jetzt war ich gerade dran. So, wir sind natürlich niedrig mit unserer Schuldenquote unter den Industrieländern, was ich sehr gut finde. Ich möchte nicht in der Situation sein wie die Franzosen, wo gerade die Regierung ums Überleben kämpft, wo eigentlich das ganze politische System ums Überleben kämpft, weil der Staat so hoch verschuldet ist und die Finanzmärkte das Vertrauen in das System langsam verlieren. Also die haben deutlich höhere Aufschläge gegenüber den sehr soliden deutschen Schuldentiteln. Übrigens ist das auch ein Aspekt. Wenn man nicht mehr so solide ist, zahlt man noch mehr Zinsen. Ja, also man gewinnt nicht Spielraum, sondern verliert auch.
Das ist ja auch immer ein Argument.
Für eine strenge Regel. Mhm. Es ist ein Zeichen an die Finanzmärkte, ihr könnt euch auf uns verlassen. Die Franzosen zahlen inzwischen so viel Zinsen wie die Griechen. Die Griechen waren die, die die Euro-Schuldenkrise, Euro-Staaten-Schuldenkrise ausgelöst haben. Italien, sehr hoch verschuldet. Das war in der Pandemie, die Italiener waren nicht mehr handlungsfähig. Die brauchten europäische Hilfen, um überhaupt noch etwas machen zu können. Die Amerikaner sind sehr, sehr hoch verschuldet. Also ich habe die Sorge, dass wir wieder in eine Staatsschuldenkrise kommen. Und wenn dann Deutschland eine Schuldenlast von 60% hat, wird Deutschland, eines der wenigen Länder, das Land in Europa, was den Euro noch zusammenhalten kann.
Aber all diese Länder, die höher verschuldet sind als Deutschland, stehen wirtschaftlich besser da.
Na, da würde ich lachen. Also, dass Italien jetzt besser dasteht als Deutschland, nein, Frankreich, sie wachsen etwas stärker, ja. Aber sie sind eben, ich würde nicht sagen, dass die Länder besser dastehen insgesamt. Da würde ich sagen, da machen sie uns schlechter, als wir sind.
Herr Fratscher, wie sehen Sie das?
Naja, wenn man sich jetzt mal die USA anschaut, die auch über 100% Schulden haben, haben die nicht nur ein viel höheres Pro-Kopf-Einkommen, viel größeren Wohlstand, sondern die Lücke hat sich vergrößert. Also Deutschland ist weiter zurückgefallen.
Ja, also, aber liegt es an der Verschuldung oder liegt es an anderen Rahmenbedingungen?
Genau,
ja, liegt es an anderen Arbeitsmärkten, an einer risikobereiteren Bevölkerung, die in Risikomärkte investieren? Ja, dort sind ja die Silicon Valley, da sind diese ganzen Start-ups, die das Geld bekommen. Die Deutschen investieren halt dann lieber in Staatsanleihen. Das sind natürlich Faktoren, die auch das Wachstum einer Wirtschaft stark bestimmen.
Ja, natürlich.
Und die Amerikaner sind in einer ganz anderen Situation. Sie sind nicht in einer Währungsunion, sondern die Dollar ist die Währung der Welt. Und wenn die Amerikaner sich in ihrer eigenen Währung verschulden, dann haben die anderen vielleicht ihre Probleme dann, aber nicht die Amerikaner. Nein, ja. Deutschland, glaube ich, im Herzen Europas als der Anker in der Währungsunion. Wenn Deutschland jetzt noch schwächeln würde, dann fliegt uns der Laden auseinander.
Naja, ich glaube, das ist jetzt wirklich massiv übertrieben. Aber lass mich kurz den Punkt mit den USA machen. USA hat in den letzten 5 Jahren sehr viel zusätzliche Staatsschulden gemacht, weil sie die Menschen entlastet hat, Steuer reduziert hat, hat einen richtig dicken Impuls gegeben, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das ist in den USA gelungen. Die amerikanische Wirtschaft hat sich fantastisch erholt, ist stark gewachsen, auch weil der Staat mehr Schulden gemacht hat. Jetzt kann man sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben, was die Amerikaner gemacht hat, würde ich sagen, ja, ein bisschen weniger hätte es auch getan, aber die Amerikaner haben es im Prinzip richtig gemacht und gesagt, wir sind hier in einer Krise, Pandemie, Energiekrise. Die Menschen, die Unternehmen brauchen mehr Geld, sonst investieren sie nicht, sonst kommt die Wirtschaft nicht wieder auf die Beine. Und wir in Deutschland machen genau das Gegenteil. Wir sagen, wir sind in einer tiefen Krise, in einer schwierigen Situation. Der Staat sagt, um Gottes Willen, die Schuldenbremse ist heilig. Wir müssen uns jetzt kaputt sparen. Und mit der Finanzpolitik, die wir heute haben, ist mit einer Erklärung für die wirtschaftliche Schwäche, wieso wir aus diesem Loch nicht herauskommen. Und das ist doch genau die Idee, dass der Staat in schwierigen Zeiten mehr helfen kann, damit die Wirtschaft aus diesem Loch rauskommt. Und das ist eine weitere Schwäche dieser Schuldenbremse, die wir heute haben. Sie gibt nicht genug Spielraum, um in schwierigen Zeiten mehr investieren, mehr Ausgaben tätigen zu können. Und auch das ist eine dringende Reformbedarf, wo es sich zeigt in der heutigen Situation, das Letzte, was wir heute brauchen, ist eine Schuldenbremse, wo der Staat sagt, wir sparen noch mehr Ausgaben. Damit kommt die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf die Beine.
Naja, also Wachstum auf Pump ist ja immer so eine Sache. Die Amerikaner haben übertrieben, deswegen ist ja auch die Inflationsrate so in die Höhe geschnellt. Deswegen musste dann die Notenbank die Zinsen noch stärker erhöhen, als es sonst notwendig gewesen wäre.
Das war ja im Euroraum auch der Fall.
Ja, aber in Amerika hat es Biden dann auch oder den Demokraten dann die Wiederwahl gekostet. Ja, es war die Inflation. Ja, es waren die Menschen waren ja nicht zufrieden. Die haben ja nicht gesagt, es ist alles so toll, ja.
Es war wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum Trump gewonnen hat jetzt die Wahl.
Ja, aber in Amerika sagt man ja, die Wahl entscheidet die Wirtschaft. It's the economy, stupid. Ja? Da ist auch viel schiefgelaufen. Also jedes Land ist anders. Ich glaube, aber wir haben doch eine Staatsquote von 50%. Wollen wir jetzt noch mehr Staat? Ich meine, die Unternehmen müssen auch investieren. Die Unternehmen müssen sich dekarbonisieren. Die Unternehmen müssen sich digitalisieren. Die Unternehmen müssen sich auf neue Märkte einstellen. Die Privatleute müssen auch ihre Häuser irgendwie dämmen oder höhere Mieten zahlen. Also wir haben schon einen sehr, sehr großen Staat. Und zu sagen, ja, aber jetzt zu sparen, das geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir da mal ein bisschen locker uns locker machen. Ja.
Jetzt erwarten wir Ende Februar Neuwahlen und das Thema Schuldenbremse ist Thema im Wahlkampf, habe ich schon gesagt. Und jetzt gab es ja auch aus Reihen der CDU, ich glaube, es war tatsächlich Angela Merkel, die damit angefangen hat, die sich natürlich von außen für eine Reform der Schuldenbremse eingesetzt hat oder dafür ausgesprochen hat. Jetzt hat es aber auch Friedrich Merz getan. Ich glaube, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat er gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, dass man an die Schuldenbremse rangeht. Man muss eben nur schauen, wofür das Geld dann ausgegeben wird. Also er hat gesagt, es darf nicht für Konsum, auch nicht für Sozialpolitik ausgegeben werden. Aber sonst zeigt er sich da offen. Die SPD ist auch offen für eine Reform der Schuldenbremse. Also, Herr Fratscher, werden wir in einem nächsten Bundestag eine Reform dieser Schuldenbremse sehen?
Ja, nein, wir werden eine Reform sehen, aber die maximal symbolisch ist. Denn Herr Schäfers repräsentiert das ja sehr gut, dieses Denken, der Staat ist schlecht, der muss mal weniger Geld ausgeben. Das ist letztlich, was sich im öffentlichen Diskurs durchgesetzt hat. Ich befürchte, es geht uns im Augenblick noch nicht schlecht genug in Deutschland. Wir haben immer noch nicht verstanden, dass wir eine grundlegende Reform brauchen, dass wir mehr Investitionen brauchen. Es ist ähnlich wie vor 20, vor 25 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europas war. Ich weiß damals noch, Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, sagte 1997 bereits, wir haben eine mentale Depression, wir müssen hier was verändern. Und es hat nochmal 5, 6 Jahre gedauert, bis man überhaupt die Reform begonnen hat. Der Tiefpunkt war 2005. Es ist ähnlich heute, in der Demokratie ist es schwierig. Und also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das Verständnis, dass wir wirklich einen Kurswechsel brauchen, dass der Staat in Zukunftsfähigkeit, in Bildung, in Infrastruktur, in Innovation mehr investieren muss, der ist noch nicht angekommen. Die Menschen glauben immer noch, wir mogeln uns da irgendwie durch. Deshalb glaube ich, wird die, wenn es ein Kanzler Merz werden wird, wenn, dann wird es eine symbolische Reform geben, die sagt, wir haben ja was gemacht. Also man könnte zum Beispiel, meine Erwartung ist, dass man an dieser Strukturkomponente, die Sie am Anfang erklärt haben, sagt, da ändern wir ein bisschen dran, dann hat der Staat ein bisschen mehr Spielraum. Aber das wird nichts grundlegend ändern. Und auch diese Sondervermögen, über die wir ständig gesprochen haben, das ist ja keine Lösung. Wenn man mal sagt, wir nehmen uns jetzt mal einmalig 100 Milliarden Euro auf. Ja, aber wir haben ein strukturelles Problem. Wir haben ja nicht ein kurzfristiges Problem, sondern wir haben ein strukturelles Problem, langfristiges Problem, dass wir zu wenig Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Innovation haben.
Ja, und ich muss sagen, das Thema Sicherheit kommt mir dann meistens auch doch zu kurz, weil das erfordert ja wirklich kurzfristige Handlungsfähigkeiten. Wir können es uns ja eigentlich nicht erlauben, 5, 6 Jahre jetzt noch zu warten, bis es uns schlechter geht und der Druck immer weiter steigt, sondern wir brauchen jetzt eigentlich gerade diese Verteidigungsausgaben. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Herr Schäfers, glauben Sie denn, dass es in einem neu gewählten Bundestag im nächsten Jahr dann eine Reform geben wird?
Ich sehe das ähnlich wie Herr Fratscher. Also ich gehe davon aus, dass die Union auch den bequemeren Weg dann gerne gehen wird. Also man macht noch ein bisschen Wahlkampf, indem man sich streng zeigt. Und wenn man dann die Wahl tatsächlich gewinnen sollte, stellt man fest, dass es doch leichter zu regieren ist, wenn man ein bisschen mehr Spielraum hat. Die Länder machen ja auch Druck, auch die Ministerpräsidenten der Union, allen voran hier Berlin. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass man also den Ländern vielleicht eine kleine Komponente gibt an struktureller Neuverschuldung. Die hatten ja damals überraschenderweise darauf verzichtet, gesagt, brauchen wir nicht. Es gibt so in der Theorie so ein paar Überlegungen. Eben die Frage ist, wie ist es, wenn wir so eine große Krise haben, dann also Ausnahme von der Schuldenregel und dann ist die Krise vorbei, dann greift die Schuldenregel wieder. Das ist also Vollbremsung.
Die halten Sie aber ganz kurz, die halten Sie für richtig, also dass es diese Ausnahmeregelung gibt, diese Möglichkeit, Sondervermögen aufzunehmen zum Beispiel?
Oder ja, das sind jetzt zwei verschiedene Notlagenkredite. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Also, dass wir in der Pandemie zum Beispiel eine Notlage ausrufen.
Wenn wir eine nicht vorhersehbare Krise haben, natürlich reagieren können, wie in der Pandemie, wie in dieser Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Nein, das ist eine kluge Regelung. Es gibt Überlegungen, ob man bei dieser Konjunkturkomponente noch ein bisschen was schraubt. Aber das ist Technik, das wird nicht so viel ändern. Und dann sicherlich wird ein Punkt sein, über den noch verschärft dann diskutiert wird, ist, stocken wir das Sondervermögen für die Bundeswehr auf oder nicht?
Und trotzdem gibt es ja immer noch die Gefahr, dass es im nächsten Bundestag zum Beispiel keine Zweidrittelmehrheit mehr gibt. Sehen Sie das auch als Gefahr an, Herr Fratscher, Herr Schäfers?
Also Grundgesetzänderungen bedürfen dieser Mehrheit. Das ist auch gut so, weil es ist ja das Fundament, auf dem wir dann arbeiten. Wenn man ja nur die letzte Dreiviertelstunde gehört hat, wäre ich jetzt nicht so ganz unglücklich, wenn es einfach so bleibt, wie es ist. Also ja, das ist dann eben so.
Herr Fratscher?
Ja, ich glaube, es geht gar nicht um zwei Drittel Mehrheiten. Es gibt, wie gesagt, großen Teil auch der demokratischen Parteien, bei denen einfach der Wunsch ist, nichts zu ändern, weil man ja letztlich nichts vom Kuchen abgeben will an die künftige Generation. Deshalb, glaube ich, ist der Widerstand groß. Ich glaube, es wird eine Änderung geben, egal wie die nächste Konstellation des Bundestages ist, aber es wird eher symbolisch sein. Es wird substanziell nichts wirklich ändern.
Jetzt, glaube ich, hat sich durch die Debatte nicht besonders viel an Ihren jeweiligen Haltungen zur Schuldenbremse geändert. Ich würde trotzdem...
Es reicht ja, wenn es bei den Zuhörern so ist und wenn die alle sagen, ach, so schlecht ist die Regel ja gar nicht.
Ich würde trotzdem gerne einmal Ihre zweiten Gedanken hören, Herr Fratscher. Was droht, wenn es keine Reform der Schuldenbremse gibt?
Wenn es keine Reform der Schuldenbremse gibt, dann werden wir den schleichenden Abstieg fortsetzen. Die Deindustrialisierung wird weitergehen, weil den Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen fehlen. Bei manchen sind wir uns ja einig, Herr Schäfers, dass wir niedrigere Steuern bräuchten. Übrigens nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Menschen, vor allem für Menschen mit geringem mittleren Einkommen. Es werden gute Arbeitsplätze verloren gehen. Unternehmen werden ins Ausland abwandern. Deutschland wird viel seines Wohlstands verlieren. Der Klimaschutz wird nicht gelingen. Also auch da wird Deutschland seine Ziele weiterhin verfehlen. Und die größten Leidtragenden werden die künftigen Generationen sein. Das sind die wirklichen Opfer, die langfristig darunter leiden werden, weil eben heute die Generation der Babyboomer möglichst nichts verändern möchte und seine Besitzstände wahren möchte.
Herr Schäfers, was droht, wenn es eine Reform gibt? Ihre zweiten Gedanken.
Dann werden wir ein Fortschreiten der Deindustrialisierung Deutschlands sehen, einen Verlust von Zukunftschancen für die jüngere Generation. Wir werden einen weiter so sehen, denn eine Reform der Schuldenbremse ist ein Stopp der grundlegenden Wirtschaftsreform eigentlich. Also weil das ist, die Schuldenbremse zwingt uns eben dazu, neu zu wirtschaften und das brauchen wir. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir eben so weitermachen wie bisher. Und das ist meine größte Sorge. Dann wursteln wir uns weiter durch. Und das wäre nicht gut fürs Land. Aber es geht noch ein paar Jahre.
Marcel Fratscher, Manfred Schäfers, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Beide befürchten den Abbau des Industriestandorts Deutschland. Marcel Fratscher, wenn wir die Schuldenbremse nicht reformieren. Manfred Schäfers, wenn wir sie reformieren. Die Schuldenbremse wurde vor 15 Jahren unter dem Eindruck der Finanzkrise eingeführt. Sie erlaubt einen gewissen Spielraum bei der Neuverschuldung, aber keinen besonders großen. Mein zweiter Gedanke nach dieser Sendung: Ja, die Gefahr der Deindustrialisierung ist real. Die Bedrohung durch Russland aber auch. Und sie ist vielleicht unmittelbarer. Das Sondervermögen für Verteidigung ist in knapp 2 Jahren ausgeschöpft. Ist es dann nicht auch ein Sicherheitsrisiko, wenn der Staat seine Geldpolitik nicht ändert? Können wir wirklich mit Generationengerechtigkeit für eine Schuldenbremse argumentieren, wenn wir durch höhere Schulden auch unser unmittelbares Überleben sichern? Hat das nicht Vorrang? Diese Frage stelle ich mir nach dieser Sendung. Schreiben Sie mir gerne Ihre und Ihre Meinung zur Schuldenbremse an derzweitegedanke@radio3.de. Ich bin Ann-Christine Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken.